Halleluja, unser Gott ist wunderbar. Amen. Danke für die wunderbaren Menschen, die sich entschieden haben, weiterzugehen, nach vorne zu gehen. Und ich möchte gerne am Anfang beten mit uns. Und Vater Gott, ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist. Ich danke dir, dass dein Wort dasselbe Wort ist und dass es heute dieselbe Kraft hat, dieselbe Veränderung bringen wird, dass es nicht leer ist und dass es auch nicht leer zurückkommt, sondern dass es genau das bewirken wird, wozu du es gesandt hast. Herr, ich danke dir für dein Wort. Wir preisen dich und wir ehren dich dafür. Amen. Dankeschön. Ich muss mich hier so ein klein bisschen aufbauen. Wir leben in spannenden Zeiten. Wir leben in absolut begeisternden Zeiten. Wir leben in Zeiten, in denen viel passiert, in denen das Reich Gottes sich ausbreitet und sich ausdehnt nach vorne. Wir leben in einer Zeit, wo das Evangelium weltweit gepredigt wird, wo Gemeinden wachsen und gegründet werden, wo Menschen zum Glauben kommen, eine lebendige Hoffnung zu Jesus Christus, durch Jesus Christus bekommen und gerettet und erlöst werden. Und ich finde, das ist einfach Hammer, in dieser Zeit zu leben und zu sehen, wie vor unserer Haustür und in unserem Land und weltweit großartige Dinge geschehen. Ich hatte in dieser Woche Werbung im Briefkasten und da ist manchmal viel und normalerweise fliegt das sofort ins Altpapier. Aber diesmal war eine Werbung dabei, die hat mir richtig gut gefallen. Das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Wir sind immer noch in einer Zeit, in der es sich so lohnt, sich nach vorne auszustrecken auf das, was Gott für dich und für mein Leben hat. Es ist immer noch so, das Beste kommt noch. Kommt noch. Und mich hat das so begeistert. Ich habe gedacht, ich bringe das einfach mal mit. Mich sehr angesprochen. Und das Beste kommt noch. Das könnte das Motto einer ganz besonderen Reisegesellschaft gewesen sein. Eine Reisegesellschaft, die vor knapp 2000 Jahren unterwegs war. Zu der Zeit, als Jesus geboren wurde in Bethlehem, da kamen sogenannte Weise aus dem Morgenland. Das waren Menschen, das waren Sterndeuter, das waren Astronomen, die hatten eine Ahnung davon, was mit dem Sternenhimmel passiert und die haben was gesehen. Und das hat sie bewegt. Und sie kommen jetzt nach Jerusalem und sagen, hey, wir haben den Stern gesehen des Heilandes, den Stern des Königs der Juden und wir wollen wissen, wo er ist, weil wir wollen ihn anbeten. Das Wort Gottes sagt, wir wollen ihm huldigen. Wo ist er? Und zu der Zeit war König Herodes der Chef in Jerusalem und Herodes war einer, der mit falschen Karten gespielt hat. Ein Mensch, der sehr machtbesessen war. Und als er das gehört hatte, Moment mal, ein König, stopp, was? Was ist hier los? Er ist zu Hause in seinem Palast, die Wände rauf und runter gelaufen und hat gesagt, wo ist denn dieser König? Was hat es denn damit auf sich? Das muss ich rauskriegen. Er und ganz Jerusalem waren aus dem Häuschen. Ja, Matthäus liest, die Stadt war bestürzt. Und was macht Herodes? Herodes geht nach Jerusalem ins Amt für religiöse Fragen und sagt, Leute, ich brauche mal ein Gutachten von euch. Was ist das mit diesem Jesus? Wo wird er geboren, dieser König? Und dann wird ihm gesagt, ja, du hast recht. Ja, wir schauen mal nach. In Bethlehem soll er geboren werden. Und Herodes schnappt sich nun diese Weisen, die gekommen sind, und bespricht sich mit ihnen und sagt, passt mal auf, ich habe einen Tipp für euch. Ich habe einen Tipp für euer Navi. Geht mal nach Bethlehem und da werdet ihr ihn bestimmt finden. Und noch was. Wenn ihr ihn gefunden habt, dann schickt mir mal eine WhatsApp, dann komme ich nach, ich will ihn auch anbeten. Und so machten sie sich auf den Weg. Und genau hier setzt jetzt unser Text ein, den ich mit euch lesen möchte. Finden wir im Matthäus-Evangelium, Matthäus Kapitel 2, die Verse 9 bis 11. Matthäus Kapitel 2, Verse 9 bis 11, das ist im Neuen Testament. Ja, die Bibel hat zwei Testamente, ein altes und ein neues. Und das ist ganz, ganz am Anfang vom Neuen Testament. Oder wenn du dein Smartphone dabei hast und hast eine Bibel-App, kannst du die auch gerne rausholen, kannst nachlesen, machst Facebook und Instagram mal aus und guckst dann da rein. Warum sage ich das so deutlich? Weil es wichtig ist, weil ich glaube und ich vertraue und ich erwarte, dass Menschen kommen, die noch nie in der Bibel gelesen haben. Ich erwarte, dass Menschen in den Gottesdienst kommen, die hungrig sind nach Gott sind und keinen Plan haben. Herrlich. Deswegen sage ich das. Matthäus Kapitel 2, Verse 9 bis 11. Sie aber, die Weisen aus dem Morgenland, sie aber zogen hin und als sie den König gehört hatten, gehört hatten. Und siehe, der Stern, der sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und huldigten ihm. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Die Weisen hatten ein ganz klares, definiertes Ziel. Die Weisen haben sich aufgemacht. Es waren Sterndeuter. Man vermutet, dass sie aus Persien gekommen sind. Das weiß man aber nicht genau. Es kann sein, dass sie aus einer Kaste gekommen sind. Das war so dieses Lebensfeld, wo sie herkommen, wo man auch prophetisch gesprochen hat. Alles Vermutungen. Viel wird nicht gesagt über die Männer. Aber es wird gesagt, dass sie die Zeichen der Zeit erkannt haben und dass sie sich auf den Weg gemacht haben. Und interessanterweise, das waren nicht nur drei Leute, es waren viel, viel mehr. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da hat man immer gesagt, hey, das sind drei Gaben, das sind drei Dinge, also müssen es auch drei Männer gewesen sein. Und ganz schlaue Leute haben sogar irgendwelche Namen gefunden, findest du aber nicht in der Bibel. Es waren viele Leute. Ich vermute, dass es eine ganz große Karawane war. Warum kann ich das sagen? Weil du, wenn du zu der Zeit so eine Reise gemacht hast, da brauchtest du Hilfe, da brauchtest du Kamele, du brauchtest Proviant, du brauchtest Wasser, du brauchtest Zelte, du brauchtest viele Männer und Diener, die dir geholfen haben. Da war eine große Karawane unterwegs und sie hatten keinen Flixbus, den sie buchen konnten. Es gab auch kein Taxi Mama, wo man mal eben einsteigt und dahin fährt nach Bethlehem, sondern es war eine wochenlange beschwerliche Reise und sie war auch nicht ungefährlich. Aber sie haben sich in Bewegung gesetzt. Sie haben sich entschieden, nach vorne zu gehen. Sie waren leidenschaftlich in diesem Drang, das zu erreichen. Das Beste kommt noch. Sie waren leidenschaftlich, haben sich entschieden, loszugehen, die Grenzen auszutesten. Sie haben sich nicht gescheut, das Extraordinäre zu suchen. Und lasst uns auch nicht aufhören darin, das genauso zu tun, Gott zu suchen, das Extraordinäre, das Wunderbare, den König der Könige zu suchen und nach ihm Ausschau zu halten. Das Ziel zu erreichen, wie diese Sterndeuter, diese Weisen aus dem Morgenland oder die Bibel übersetzt auch mit den Magiern aus dem Osten. Ja? Sie kamen an, sie fielen nieder und beteten an und brachten ihre Schätze. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass jeder von uns Schätze hat, die er Gott geben kann. Ja, du darfst dich mal zu deiner Nebenperson umdrehen und sagen, du bist eine Schatzkiste, weißt du das? Du bist eine Schatzkiste. Du hast Schätze in dir, die du Gott geben kannst. Du bist eine Schatzkiste. Amen. Ja, komm und bete an, Gott, mit deinen Schätzen, mit dem, was du hast in deinem Leben. Achte das nicht für gering. Gib Gott deinen Schatz, gib Gott dein Herz, gib Gott dein Ein und alles. Der Fokus der Weisen aus dem Morgenland war die Anbetung Gottes zu suchen, die Nähe Gottes zu spüren, in seiner Gegenwart zu sein und ihm alles zu geben. Gold, Weihrauch und Myrrhe, eigenartige Geschenke. Und es ist interessant, man könnte eine ganze Predigtreihe machen über jedes einzelne dieser Gaben, mache ich jetzt aber nicht. Aber ich möchte ganz kurz mit euch anreißen, wofür diese einzelnen Gaben stehen. Es fängt an mit dem Gold. Und wisst ihr, Gold spricht immer von der Herrlichkeit und von der Gerechtigkeit Gottes, von der Schönheit Gottes. Es spricht von der Anbetung und der Begegnung mit dem Allerhöchsten. Gold. Gott hat mal zu Mose gesagt, als die Stiftshütte gebaut wurde, dort zwischen diesen beiden goldenen Cherubim bei der Bundeslade, da werde ich mit dir reden. Wow. Da werde ich mit dir reden. Gold ist die Gegenwart Gottes. Gold ist die Nähe. Das, was wir gerade eben erlebt haben, wo wir sagen, wir strecken uns aus zu dir, wir erleben dich, Gott. Wir beten dich an. Hammer. Weihrauch ist ein Bild für den Wandel von Jesus hier auf der Erde. Für einen Wandel in der vollkommenen Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters. Weihrauch hat viel mit Gebet zu tun, hat viel mit Gemeinschaft zu tun. Wir lesen von Jesus, dass er morgens sich Zeit nahm und mit dem Vater gesprochen hat und aus dieser Begegnungszeit seinen Willen erkannt und gesehen hat, umgesetzt hat und zum Beispiel die Jünger berufen hat. Er hat das getan, was er den Vater tun sieht. Das ist Weihrauch. Jesus sagt, meine Seele, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe, Johannes 4. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ein eigenartiges Wort. Ich musste vorher überlegen, wie schreibt man das überhaupt? Myrrhe spricht in der Bibel deutlich von Leiden von Jesus, vom Leiden des Herrn. Es ist ein Harz, was fantastisch riecht, was einen unbeschreiblichen Duft hat und gleichzeitig extrem bitter ist. Der Epheserbrief sagt uns, wandelt in der Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Okay? Jesus hat sich hingegeben als ein Schlachtopfer. Er hat sich hingegeben am Kreuz, damit wir in ihm die Erlösung haben. Und dieses Opfer lebt in uns, was er für uns getan hat. Und es ist ein Wohlgeruch vor Gott. Die Strafe lag auf ihm, sagt Jesaja 53. Warum? Damit wir Frieden haben. Ja? Myrrhe bedeutet, Jesus hat Leid auf sich genommen, damit ich es nicht erleiden muss. Myrrhe heißt, Jesus starb einen schrecklichen Tod am Kreuz und das war keine sterile Angelegenheit. Ich muss es nicht. Ich brauche es nicht, weil er es für mich getan hat. Und er sagt, durch seine Striemen, durch seine Wunden bin ich heil geworden. Durch das, was er für mich erlitten hat. Das alles bedeutet Myrrhe. Wow. In diesen drei Dingen, Gold, Weihrauch und Myrrhe, was die Weisen gegeben haben, gibt Gott uns hier eine vollständige Offenbarung vom Erlösungsplan Gottes. Möchtest du das Evangelium in Kurzform komprimiert haben, dann ist es Gold, Weihrauch und Myrrhe. Es ist eine Offenbarung davon, wer dieses Kind ist in der Krippe. Hammer. Er hat die Herrlichkeit verlassen, das Gold. Er hat in vollkommener Übereinstimmung mit dem Willen Gottes hier auf der Erde gelebt, das ist der Weihrauch. Und schließlich ist er an das schreckliche, furchtbare Kreuz gegangen und das ist die Myrrhe. Das ist wie eine Zusammenfassung, wie ein Trailer, ja, wie eine Vorschau des himmlischen Erlösungsplans. Und die Weisen, die Sterndeuter, ja, diese Fremden aus dem Osten, diese Nichtgläubigen aus dem Morgenland, ja, die ja so gar nicht der jüdischen, hebräischen Kultur entsprachen, die haben das erkannt und sie haben den König gesucht. Die waren nicht damit beschäftigt, wie der nächste Gottesdienst zu planen ist. Die hatten einen Plan, die sind nach vorne losgelaufen, die haben Gott gesucht. Wir wissen nichts davon, ob sie eine religiöse Kultur hatten oder nicht, vermutlich, aber wir wissen es nicht. Aber wir lesen, sie haben sich in Bewegung gesetzt und sind losgezogen, weil sie wussten, das Beste kommt noch. Sie haben erkannt und haben mit ihren Gaben bekannt, dass dieses Kind der König und Retter ist. Was siehst du, wenn du die Krippe siehst? Plötzlich ist ja Weihnachten wieder da. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber plötzlich ist Weihnachten da. Man geht auf den Weihnachtsmarkt, ja, trinkt einen leckeren Glühwein wie jedes Jahr, der wärmt so schön. Man genießt die Stimmung, den Duft alle Jahre wieder. Matthäus sagt im Kapitel 2, die Weisen aus dem Morgenland sagen zu Herodes, denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Halleluja. Die Weisen haben alles auf eine Karte gesetzt, alles investiert, sich komplett nach vorne ausgestreckt, um das Ziel zu erreichen. Was für eine Haltung. Hammer. Sie waren ergriffen von dem, was sie erkannt haben. Einige Jahre nach diesem Ereignis schreibt der Apostel Paulus den Christen in der Stadt Philippi Folgendes in seinem Brief. Er schreibt hier Philipper 3, Verse 12 bis 14. Philipper Kapitel 3, 12 bis 14. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach. Ob ich es auch ergreifen möge, weil ich von Christus ergriffen bin. Brüder, Klammer auf, liebe Schwestern, die Schwestern werden hier nicht erwähnt, weil die sind schon vollkommen. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. Jage auf das Ziel hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Boah, Hammer, das ist ein Statement, oder? Das ist ein Statement. Weißt du, wenn du Paulus ein klein bisschen kennst, ein bisschen mal schaust, wie sein Leben gelaufen ist, ja, es ist der Hammer, wie er zu diesem Statement kommt. Niemand ist ja ohne Vergangenheit, ich nicht, du nicht und Paulus schon erst recht nicht. Und er sagt, ich vergesse das, was hinter mir ist. Paulus, der so ein Gesetzeslehrer war, so ein richtiger Draufgänger, der richtig Feuer hatte, ja, die Bibel sagt, er war ein Eiferer für den Herrn, ja, hatte fast Schaum vor Mund, wenn der unterwegs war. Er hat sich entschieden, ja, was ist mit den Christen, die plötzlich überall auftauchen, die passen ja so gar nicht in meine jüdische Kultur, in mein Denken hinein, die müssen wir verfolgen, wir müssen diese Christen, die überall entstehen, die müssen wir dämpfen, die müssen wir einfangen, da müssen wir einen Riegel vorschieben, ja. Und er hat sich aufgemacht und hat die Christen verfolgt, übelst verfolgt. Die Bibel sagt an einer Stelle, er schnaubte mit Morddrohungen. Krasse Formulierung, oder? Ich habe noch nicht geschnaubt mit Morddrohungen, zum Glück. Und er zieht los und holt sich eine Erlaubnis und reitet los nach Damaskus. Und einige kennen das von euch, ja. Er reitet und plötzlich, bam, stellt sich Jesus in den Weg. Und diese Begegnung mit Jesus ist so eindringlich, dieser Kontakt mit dem Himmlischen, mit dem Allerhöchsten, ist so gewaltig, dass er im wahrsten Sinne des Wortes von seinem stolzen Ross runtergeschubst wird. Er fällt auf die Erde. Diese Begegnung mit Jesus war so unbeschreiblich, dass er 3 Tage lang nicht sehen konnte, weil das Licht, was da war, so hell war, dass er nichts mehr erkennen konnte. Hammer! Und dann kommt diese Stimme, Saul, warum verfolgst du mich? Diese Begegnung, die war so heftig, dass sie sogar einen Buchstaben aus seinem Namen rausgehauen hat, weil hinterher hieß er Paulus und nicht mehr Saulus. Hammer! Und dieser Paulus, der sagt jetzt hier, ich vergesse was da hinten ist. Niemand ist ohne Vergangenheit, auch Paulus nicht. Und irgendwie hat Paulus hier etwas Richtiges gemacht, wenn wir über das Thema nachdenken. Wir wollen nach vorne gehen, wir wollen nach vorne schauen, wir wollen wie die Weisen sein, zielorientiert, fokussiert, wir wollen das Ziel, wir wollen Jesus erreichen. Das ist der Hammer. Er muss irgendwas richtig gemacht haben. Wisst ihr, eine nicht aufgearbeitete Vergangenheit wird irgendwann in deiner Gegenwart aufbrechen und wird deine Zukunft dunkel machen. Viele von euch wissen, ich bin Orthopädie-Schuhmacher von Beruf und ich arbeite mit scharfen Messern, also mit richtig scharfen Messern. Also nicht scharfe, sondern richtig scharfe Messer. Und kurz nach meiner Lehre war es so, dass ich in der Werkstatt war und du hast dann so eine Glasplatte so auf dem Schoß, hast Leder in der Hand und musst das dann so schärfen und schneiden. Das ist so diese Bewegung. Und man hat gute Zeit mit den Kollegen und erzählt und ist unaufmerksam. Und einen Moment habe ich nicht aufgepasst und habe mir dann bei dieser Bewegung nach vorne das Messer hier in die Hand reingehauen. Und zwar, es war richtig tief. Und ich habe gedacht, ich müsste sterben. Also wenn Männer was haben, das kann schon mal sein, das fühlt sich fast wie tot an. Und das Messer ging so tief rein und ich habe nur gedacht, Gott, was ist denn jetzt los? Und es hat geblutet und das hat wehgetan wie verrückt. Und ich denke, das kann doch nicht sein. Und mein Chef, der war so geistesgegenwärtig, sagt, komm, Lars, ab ins Auto, ab ins Krankenhaus, sofort genäht, Krankenschein, 2 Wochen. Und ich brauchte 4 Wochen, bis ich wieder das machen konnte. Das ist Vergangenheit. Das ist ja nicht gestern passiert, das ist jetzt 7 oder 8 Jahre her. Was ist davon übrig geblieben? Wenn man genau hinguckt, ist hier eine Narbe, ungefähr 2 Zentimeter lang. Das ist die Breite von dem Messer, so wie das da so reinging. Und diese Narbe, wenn ich ganz langsam rüberfühle, fühle ich sie sogar noch. Und ich kann sie auch sehen. Aber es schmerzt nicht mehr. Mein Paulus hier, ich muss meine Vergangenheit vergessen, ich setze eine rosarote Brille auf, das ist doch alles gar nicht da gewesen? Gute Frage. Die Narbe kann ich fühlen, aber sie tut nicht mehr weh. Der Schmerz ist weg. Die Verwundung ist ausgeheilt. Ich erinnere mich auch daran, aber es tut nicht weh. Ich kann meine Hand heute benutzen, ich achte gar nicht drauf. Manchmal, wenn ich das sehe, dann denke ich daran. Aber ich weiß, es ist vergangen, es ist besiegt, es ist vorbei. Es hat keinen Einfluss mehr auf mich. Ich kann das vergessen. Und wisst ihr, Paulus hatte ja auch eine Vergangenheit und er stand dazu. Er hat nicht die rosarote Brille aufgesetzt. An einer Stelle schreibt er in 1. Korinther 15, Vers 9, schreibt er an die Christen in Korinth einen ganz phänomenalen Satz. Ich weiß nicht, ob du den schon mal so gehört hast, unter diesem Blickwinkel. Er sagt hier, ich bin der Geringste der Apostel. Ich bin noch nicht mal würdig, ich bin noch nicht mal wert, dass mich einer von euch Apostel nennt, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Ups. Paulus, du Rakete, du Rocket, du Bomber, ja, du Mann des Glaubens, du geisterfüllter Kämpfer, du Gemeindegründer. Ey, du hast die Gemeinde verfolgt in deiner Vergangenheit? Okay. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Strecke mich aus nach dem, was vorne ist. In dem Philipperbrief, in unserer Bibelstelle von eben, spricht Paulus in der Gegenwart von seiner Vergangenheit und seiner Zukunft. Wie kann ich meine Vergangenheit vergessen? Wisst ihr, manchmal, kennt ihr das auch, manchmal hat man das Gefühl, am liebsten würde ich es löschen. Ich würde da nicht mehr dran denken wollen. Kennt das einer von euch? So wie so ein Smartphone. Hat einer von euch ein Smartphone in der Hand oder dabei? Dürft ihr gerne mal hochhalten. Genau. Und in diesem Smartphone, da kannst du in die Einstellung reingehen und irgendwann kommst du an einen Punkt, da fragt dich das Handy, wenn du eine bestimmte Funktion jetzt erfüllst, dann setzt du das Handy, das Smartphone, auf den Werkszustand zurück. Okay. Und dann wirst du noch gewarnt. Also wenn du den Werkszustand zurücksetzt, dann sind alle Daten, alles weg. Und manchmal wäre es doch schön, wenn ich mein Leben wie so ein Handy nehmen könnte und einfach sagen könnte, klick und weg, wieder auf Werkszustand zurück. Wäre eine schöne Sache. Was mache ich mit meiner Vergangenheit? Meine Liebste und ich, wir gehen sehr gerne einkaufen in einem großen skandinavischen Möbelgeschäft. Und ich mag dieses Geschäft, weil man kriegt viel geschenkt. Und da gibt es ganz nützliche Sachen, die man geschenkt bekommt. Und ich komme mal ein bisschen nach vorne zu euch, dann könnt ihr das besser sehen. Da ist an jeder Ecke ein Ständer und da findest du sowas, das ist ein Maßband. Maßband von 1 bis 100, Zentimeter ist ein Meter, ne? Okay. Gut, Mathe war ich nie gut, ja? Mathe schwach, Religion sehr gut. Ein Meter, 100 Zentimeter. Und jetzt lass uns mal unsere Fantasie spielen. Jetzt stell dir mal vor, hier geht es nicht um Zentimeter, sondern hier geht es um dein Lebensalter. Also ich bin 48 Jahre alt. Das heißt, ich gucke jetzt mal, wo die 48 ist, ja? Also die müsste nach 47 kommen. 48, hier. So, wenn ich das jetzt mal so runterziehe, fast gleich lang, ja, also von zwischen 1 und 100, relativ in der Mitte, es sei denn, ich werde 100 Jahre alt. Hier stehe ich, 48. Das ist meine Vergangenheit, richtig? Es fängt irgendwann bei 0 an, 1969, ein gutes Jahr. Das ist meine Zukunft, ja, geht irgendwie vielleicht bis 100. Ich kann meine Vergangenheit, was hier gelaufen ist, kann ich nicht mehr ändern. Warum? Weil ich hier stehe und nicht mehr hier. Ich kann das nicht ändern, was da gelaufen ist. Ich kann in meiner Zukunft, da kann ich planen, und das tue ich auch gerade, das tun wir gerade. Aber ob das alles so kommt, wie ich mir das denke oder wünsche oder vorstelle, das weiß ich nicht. Es gibt keine Garantie, richtig? So, das heißt, der einzige Punkt, wo du und wo ich, der einzige Punkt, wo wir als Gemeinde wirklich was bewegen können, der einzige Punkt, wo wir ein Zeichen setzen, wo wir eine Markierung setzen können in dieser Welt, der einzige Punkt, wo wir wirklich was erreichen können und verändern können, das ist heute. Ja, da kann ich eine Markierung setzen bei 48. Da kann ich eine Markierung setzen, da kann ich ein Zeichen setzen, kann sagen, ich bin 48 Jahre alt, ich kann in diesen nächsten ein, zwei Tagen Dinge planen, machen, umsetzen, bewegen, verändern, prägen. Hammer, oder? Ich muss nicht nach vorne gucken, in dem Sinne, dass ich was ändern muss, weil ich kann das sowieso nicht kontrollieren. Ich kann auch nicht zurückgehen, weil das kann ich nicht ändern. Und jetzt sagt Paulus, ich vergesse das, was hinter mir liegt. Und Paulus, du sagst das auch so einfach. Was ist denn, wenn mein Leben halt dann irgendwie auch so aussieht? ziemlich verknubbelt, undurchsichtig, wenn mein Leben total schiefgelaufen ist, nicht so glatt und gerade und nicht so schön, wie das bei anderen so schön ist. Was mache ich denn, Paulus? Wie soll ich denn das vergessen? Wie soll das denn funktionieren? Paulus sagt, ich vergesse, was hinter mir ist. Und was er eigentlich sagt damit, ist, dass ich anfange, das zu erkennen und dass ich beginne, Gott ranzulassen und meine Vergangenheit, mich mit meiner Vergangenheit zu versöhnen. Bist du versöhnt mit deiner Vergangenheit? Ja, ist gut. Lass Gott ran. Lass Gott ran an deine Vergangenheit. Lass ihn ran. Weil dann passiert nämlich Folgendes, dass ich sagen kann, ich habe hier eine Narbe, ich sehe die auch, aber die tut nicht weh. Da ist mal was passiert. Aber Gott fängt an, meine Vergangenheit und deine Vergangenheit zu glätten. Und ich schaue darauf und ich kann es zur Kenntnis nehmen, aber es hat keine Macht mehr über mir. Warum darf es das nicht haben? Weil ich berufen bin, in diese Richtung zu schauen, nach vorne zu schauen. Amen. Der einzige Tag, die einzige Möglichkeit, wirklich was zu bewegen und zu verändern, ist jetzt und ist heute. Wisst ihr, ich liebe Psalm 118, Vers 24. Es ist ein fantastischer Bibelspruch, einer der ersten, die ich gelernt habe und die ich auch singen konnte. Und ich lade dich erstmal mitzusingen. Okay? Sing mit. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, den der Herr gemacht. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Amen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Das ist nicht der Tag, den deine Schwiegermutter gemacht hat. Das ist nicht der Tag, den dein Chef gemacht hat. Das ist nicht der Tag, den Herodes gemacht hat. Es ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und was tun wir? Wir freuen uns an ihm. Wir freuen uns nicht an guten oder schlechten Umständen. Wir freuen uns nicht an unserer Vergangenheit, ob sie gut oder schlecht war. Wir freuen uns an dem Herrn. Dies ist der Tag. Das ist das Jetzt. Weil das Beste kommt noch. Wir müssen den Blick nach vorne haben. Ich will den Blick nach vorne haben. Amen. Wow. Und da gibt es diese Herodisse in deinem und in meinem Leben, die dir Angst machen, die versuchen, dich klein zu machen. Ja, sei es jetzt Angst, sei es Kraftlosigkeit, sind es Dinge, die aus der Vergangenheit versuchen, immer noch mal nach dir zu greifen. Und du hast immer Angst, irgendwann kommt das und greift nach mir. Aber die Begegnung mit Jesus schützt dich vor Herodes. Die Begegnung mit Jesus macht dich satt. Wisst ihr, Bethlehem, wo Jesus geboren wurde, heißt übersetzt Haus des Brotes. Das Brothaus Gottes. Bist du da angekommen? Sind wir da angekommen? Wollen wir uns auf den Weg machen? Wollen wir Menschen mitnehmen ins Brothaus? Wollen wir Menschen auf den Weg einladen? Mit unserer Karawane nach vorne gehen, das Brothaus stürmen und Leute mitnehmen, Menschen mit in das Brothaus hineinziehen. Die Weisen hatten nur ein Ziel. Das Ziel ihres Weges, das Ziel, sich nach vorne auszustrecken und das Vergessens nach hinten. Ja, das Ziel von Gold, von Weihrauch und von Myrrhe ist die Begegnung mit dem Gottessohn. Jesus sagt in Johannes 6, 48, ich bin das Brot des Lebens. Und er lädt dich ein, satt zu werden bei ihm. An der Krippe verwandelt sich die Suche in Anbetung und tiefe, tiefe Freude. Die Anbetenden sind in Wahrheit die Beschenkten. Sie bringen zwar ihre Geschenke, sie geben ihre Gaben, sie huldigen, sie beten an, aber eigentlich sind sie die Beschenkten. Sie werden satt an Jesus. Wir werden satt. Wir dürfen satt werden an ihn. Lass uns doch einmal kurz zum Ende schauen. Wie endet denn die Begegnung der Weisen aus dem Morgenland mit Jesus? Lass uns mal in den Text zurückschauen. Wir gehen noch mal ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 2, Vers 12. Kapitel 2, Vers 12. Und als sie, die Weisen aus dem Morgenland, als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg in ihr Land. Sie gingen auf einem anderen Weg zurück. Wenn wir sagen, wir begegnen Jesus und wir beten ihn an, was wird daraus folgen? Wir werden einen anderen Weg gehen. Wir werden nicht mehr zu Herodes zurückgehen. Wir werden nicht mehr in Sklaverei zurückgehen. Wir werden nicht mehr an die Fleischtöpfe Ägyptens gehen. Wir werden nicht mehr unter eine Knechtschaft gehen. Wir werden uns nicht mehr unter ein böses Joch stellen. Wir werden nicht mehr zu Herodes gehen. Wir gehen auf einem neuen Weg. Und je mehr und je tiefer die Begegnung ist mit Jesus, umso stärker wirst du einen neuen Weg auf deinem Leben sehen. Wenn du heute hier weggehst, dann geh auf einen neuen Weg. Wenn du dieses Haus heute verlässt, dann geh mal einen neuen Weg. Ganz praktisch, ruf doch mal heute Nachmittag jemanden an, den du 2 Jahre nicht mehr gesprochen hast. Lad doch die Woche mal jemanden zum Essen ein. Nimm dir Zeit, mal einen Brief zu schreiben für einen Menschen, an den du immer wieder denkst, aber sagst, ich kann mit dem nicht reden. Dann schreib ihm. Geh mal einen neuen Weg. Mach dich frei davon, dass du sagen kannst, ich kann nicht. Sag, ich will. Und gib Jesus Gold, Weihrauch und Myrrhe. Bete ihn an. Wir werden jetzt gleich Abendmahl feiern und ich freue mich darauf. Und werde satt bei Jesus. Werde satt bei Jesus. Und es sind einige hier, die vielleicht heute eine Entscheidung treffen dürfen. Ja, ich möchte neu, einen neuen Weg gehen mit Jesus. Vielleicht zum allerersten Mal. Vielleicht nach langer Zeit wieder. Und du sagst, ja, ich möchte diesen neuen Weg gehen. Ich will nicht mehr zu Herodes zurück. Nein. Gib Jesus Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ich würde gern beten mit uns. Vielleicht können wir die Augen schließen, wenn du das möchtest. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du wunderbar bist. Ich preise dich, Jesus, dass du das Brot des Lebens bist. Ich danke dir, dass du dich hingegeben hast für uns. Ich bedanke dir, Jesus, dass du die Gemeinschaft verlassen hast, um hier auf der Erde gelebt hast und hast diesen Todeskreuz, das Todeskreuz auf dich genommen und hast uns errettet und befreit, Herr. Ich bete, Vater Gott, dass du uns hilfst, dass wenn wir im Leben in einer Bewegung sind, dass wir uns ausstrecken nach vorne zu dir, dass wir uns ausrichten auf den himmlischen Kampfpreis der Berufung in Christus Jesus nach oben hin, zu dir hin, in die Berufung hinein, nicht zurück. I will never go back in my old life. Ich möchte nicht mehr zurückgehen in das alte Leben. Ich möchte einen neuen Weg gehen. Und ich bete, Vater Gott, dass du jetzt die Herzen berührst, Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst und dass du ansprichst, dass du anklopfst. Herr, du bist so wunderbar, du bist so ein freundlicher Gentleman, du bist fantastisch, Jesus. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt Menschenherzen umarmst und berührst und dass du Dinge aufzeigst und dass du sagst, komm mit, ich nehme dich an die Hand, wir gehen einen neuen Weg in Jesu mächtigen Namen. Danke dafür. Amen.